In der ersten Predigt zu dem Brief des Paulus an Philemon konnten wir feststellen, dass Paulus sich nicht als ein Gefangener des Römischen Reiches sah, obwohl er im römischen Gewahrsam war. Paulus hat seinen neuen Herrn anerkannt, Jahrzehnte vorher schon, und das waren eben keine irdischen Machthaber, sondern es war der Herr Jesus. Letztlich ist man nie selbstbestimmt, so wie wir es gerne hätten, sondern wir sind entweder Gebundene der Sünde oder Gebundene Jesu Christi, Gefangene Jesu Christi, wie es im ersten Vers an Philemon heißt. Und in dieser Haltung lebt Paulus auch als Gebundener an Jesus Christus. Und diese Gebundenheit hat auch noch einen weiteren Aspekt. Nämlich, Paulus ist nicht nur allein, weil Jesus immer bei ihm ist, sondern auch, weil er wie alle gebundenen Christi der Gemeinde angehört. Und so die Gemeinde, der weltweiten Gemeinde, angehörig sind. Und das ist auch der Grund, wieso die Gemeinde ohne Christi nicht geben kann. Das wäre etwas wie ein Tier ohne Haupt. Denn wir sind alle Glieder in der Gemeinde und Jesus ist das Haupt und niemand und nichts anderes. Und bevor ich zu dem Predigttext komme, den wir heute betrachten wollen, möchte ich noch einmal, dass wir zusammen beten. Wir können sitzen bleiben. Großallmächtiger Gott, ja, es ist die Gnade, von der wir heute schon erzählen durften. Du bist für unsere Sünden gestorben, Herr Jesus. Du hast aber auch die Gemeinde eingerichtet. Wir brauchen nicht alleine sein. Wir sind zwar mit dir verbunden, aber auch Menschen hast du uns zur Seite gestellt. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir für diese Gnade, die so groß ist, dass wir letztendlich nicht auf uns schauen müssen, was wir können, sondern du bewirkst es in uns. Deine Kraft ist es, die in uns wirkt, nicht unsere Kraft. Selbst unser Glaube, er kommt aus dem Wort, denn der Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung aus deinem Wort. Darum gib du mir die Kraft, dass ich dein Wort recht verkündige, damit der Glaube in uns wächst, damit wir dich mehr loben und preisen, damit wir den Dienst tun, den du uns geben möchtest, in deiner Kraft, aus deiner Gnade. Lob, Dank und Anbetung sei dir gebracht, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Ich möchte uns die Verse aus Philemon 1 bis 3 lesen. Eins haben wir schon betrachtet, aber der Vollständigkeit halber lese ich ihn mit. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter, und an die geliebte Appia und Archippus, unseren Mitstreitern, und an die Gemeinde in deinem Haus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Dieser Brief, er hat reale Empfänger. Denn Paulus schreibt an seine Brüder und Schwestern im Herrn. Geschwister, die mit ihm verbunden sind. Und selbst wenn sie sich nicht mit ihm treffen können, wegen der Entfernung, weil er eben in Haft ist, so ist er doch mit ihnen verbunden. Über die Entfernungen hinaus. Und einige dieser Geschwister nennt er mit Namen. Archippus, Philemon und so weiter. Er kennt ihre Geschichte. Er kennt ihr Leben mit Gott. Die Gemeinde Gottes, das ist auch Gottes Werk. Das sagt schon der Name. Und Jesus ist Gründer und Oberhaupt. Er ist das Fundament. Und wir dürfen darin mitwirken. Aber wir qualifizieren uns nicht für den Dienst durch unsere Taten, durch unser Können, sondern eben allein durch die Gnade unseres Gottes, an dem wir durch Jesus Christus gebunden sind. Wir sind Diener und wir sollen auch in der Gemeinde dienen. Die Gemeinde lebt aus der Gnade Gottes und im Frieden Gottes. und die Gemeinde Gottes und Gnade und Frieden Gottes, das sind auch meine beiden Punkte für diese Predigt. Die Gemeinde Gottes, Philemon 1b bis 2 möchte ich nochmal lesen. An Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter und an die geliebte Appia und Archippus, unseren Mitstreitern oder wie es auch übersetzt wird, Mitsoldat und an die Gemeinde Ecclesia in deinem Haus. Der erste und damit natürlich der Hauptempfänger ist Philemon. Und das bedeutet der Liebreiche, der Freundliche. Über Philemon lesen wir eigentlich nicht sehr viel. Das Wort, ich habe es nochmal nachgeguckt, in meiner Bibel kommt nur einmal in der Bibel vor und das ist eben in diesem Brief, an dieser Stelle. Und ansonsten wird nur mit du oder mit ihm über ihn gesprochen. Auch wenn wir aus der Bibel so nicht viel weiteres entnehmen können, so wissen wir aber doch, können wir schlussfolgern, dass Philemon ein wohlhabender Mann war. Denn er hatte ein großes Haus, das die Gemeinde beherbergen konnte, und er hatte Sklaven, mindestens einen. Und somit zählte er schon zu Elite Kolossees. Er war in der sozialen Stellung deutlich höher als Paulus eingeordnet. Und trotzdem bezeichnet Paulus ihn als Mitarbeiter und nicht etwa als vortrefflichsten Philemon, so wie es Lukas dem Theophilus gegenüber tut. Paulus will damit Philemon nicht abwerten, sondern er bereitet den Brief bewusst vor, indem er hervorhebt, dass auch Philemon ein Mitarbeiter im Reich Gottes ist. Es gibt in dieser Hinsicht keinen Unterschied in den sozialen Stellungen. Jeder hat seine Aufgabe vor Gott und damit ist jeder Mitarbeiter Gottes. Und im Galaterbrief beschreibt Paulus dies. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Galater 3, 28. Im Reich Gottes sind alle weltlichen Erfolge oder Stellungen gleich viel wert. Da gibt es keinen Unterschied. Alle sind Arbeiter Jesu Christi und alle sind damit gleichwertig. Darum spricht Paulus Philemon eben nicht von oben herab, was seine Stellung als Apostel durchaus erlaubt hätte, aber auch nicht von unten wie ein Untergebener, was seine soziale Stellung gegenüber Philemon ausdrücken würde, sondern er spricht mit ihm auf Augenhöhe. Und dieses Begegnen auf Augenhöhe, und das ist wichtig und wesentlich für das Anliegen des Briefes. Wenn sich Paulus und Philemon auf Augenhöhe befinden, dann auch der Sklave Onesimus. Das Begegnen auf Augenhöhe ist aber nur möglich, wenn man sich eben als Brüder und Schwestern im Herrn versteht. Mein Bruder ist nicht besser oder meine Schwester ist nicht besser als ich, wenn ich das auch manchmal empfinde. Aber wir sind auf Augenhöhe. Sie haben mir nichts zu sagen, ich kann Ihnen nichts sagen. Im Gegenteil, es gibt immer ein bisschen Clinch, aber nicht oft. Dem Herrn sei Dank dafür. Und so soll es auch in der Gemeinde sein. Augenhöhe. Nicht, weil ich hier stehe, bin ich etwas Besseres als einer, der in der Reihe sitzt. Jeder Christ steht als Mitarbeiter im Dienst Gottes und als Bruder oder Schwester im Dienst der Gemeinde. Darum gibt es auch keine Wertung der Dienste und Aufgaben im Reich Gottes. Stichwort: viele Glieder, ein Leib. Wir können das in 1. Korinther 12 mal ausführlich durchlesen. Ausnahmslos, jeder Christ ist gebunden an denselben Herrn, nicht an denjenigen, der ihn zum Glauben geführt hat, nicht an denjenigen, den er als Prediger bewundert, sondern allein an den Herrn, Jesus Christus. Und damit sind wir alle untereinander verbunden und alle aufeinander angewiesen. Niemand steht allein im Reich Gottes. Und es ist traurig, wenn die verschiedenen Dienste gegeneinander ausgespielt werden. denn es gibt in Wahrheit keinen wichtigeren oder unwichtigeren Dienst. Denn der Prediger ist nichts ohne die Beter. Ein Evangelist ist nichts ohne die Brüder und Schwestern, Hirten, welche die Neuen in die Gemeinde aufnehmen. Und ein Arzt ist nichts ohne einen Kranken. Darum sind Eifersucht, Stolz, Wichtigtuerei im Reich Gottes völlig deplatziert. Es ist schließlich doch alles nur die Kraft und die Befähigung des Heiligen Geistes, der es uns möglich macht, das zu tun, was wir tun. Und so gehören das gegenseitige Ermutigen und Stärken und auch die Ermahnung in den verschiedenen Diensten zu den wichtigen Aufgaben im Zusammenleben der Gemeinde. Aber sie kommen nicht allein von oben. Sie dürfen von allen ausgeführt werden. Man sollte aber auch nicht aus falscher Demut oder aus Stolz vermeiden, um Hilfe zu bitten. Denn es ist nicht immer offenbar, welche Probleme der ein oder andere hat. Und deswegen muss man auch mal Hilfe einfordern. Alles, was man im Reich Gottes tut, wird also aus der Kraft und der Befähigung Gottes uns ermöglicht. Und zwar zum Nutzen aller. Nicht nur, damit mein Ansehen wächst. Darum geht es überhaupt nicht. Denn Paulus erwähnt immer sehr viele Namen. Nicht immer. Denn es geht ihnen darum, dass die Menschen erkennen, es ist nicht nur Paulus alleine, sondern da ist ein Timotheus, da ist ein Titus, da ist ein Archippus, eine Appia, ein Philemon und wie sie alle heißen mögen. Sie sind Mitstreiter Paulus. Es geht nicht um ihn. Es geht allein um Jesus Christus. In diesem Brief erwähnt Paulus eben Appia und Archippus nochmals besonders. Und beide mussten wohl Angehörige des Haushalts Philemons gewesen sein, vielleicht sogar Familienangehörige, das wird aus dem Brief nicht klar. Appia wird in der kirchlichen Tradition allerdings oft als Ehefrau von Philemon bezeichnet. Aber wie gesagt, es ist nur eine Vermutung, die sich etwas erhärten lässt, dadurch, dass Appia als Frau an zweiter Stelle nach Philemon genannt wird. Und das legt eben eine Verbindung nahe zwischen Philemon und Appia. Archippus könnte zum Beispiel auch Gemeindeleiter in Kolossä gewesen sein, da Paulus ihn im Kolosserbrief speziell erwähnt und an seinen speziellen Dienst erinnert, Kolosser 4,17, und sagt dem Archippus, habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Archippus hätte demnach die Nachfolge von Epaphras angetreten und wäre als Mitältester oder das spezielle Erinnern begründen würde. Wir wissen, Epaphras lag viel an der Gemeinde in Kolossa und so erscheint es naheliegend, dass dieses Anliegen auch speziell anderen Gemeindeleitern weitergegeben wird. Philemon selbst musste nicht Gemeindeleiter sein, auch wenn er das Haus zur Verfügung stellte. Er hat einfach die Möglichkeit gehabt, sein Haus zur Verfügung zu stellen, und das hat er getan. Einen weiteren Hinweis zu Archippus finden wir eben darin, dass er als Mitsoldat bezeichnet wird. Und das deutet darauf hin, dass er ähnliche Aufgaben ausfüllte wie Paulus, zum Beispiel als Missionar oder eben als Leiter einer Gemeinde. Allgemein ist dieser Begriff Mitsoldat bemerkenswert, denn Paulus verwendet hier, wie an anderen Stellen auch, wieder einmal militärische Sprache. Das Erfolgsrezept der römischen Armee war eben, dass sie als Masse funktionierten. Ein Soldat ist kein Soldat, könnte man als Motto über die römische Armee schreiben. Denn die römische Armee funktionierte über ihre Formationen, welche perfekt aufeinander abgestimmt waren und so dem Gegner keine Angriffsmöglichkeiten boten. Und selbst die Verteidigung war sehr gut. Ich weiß nicht, wer mal die Comics von Asterix und Obelix gelesen hat oder gesehen hat. Also es ist nur ein Trickfilm, aber so funktionierte das. Es waren vorne Schilder aufgebaut, die trugen die Ersten. Und damit sie geschützt sind, haben diejenigen, die hinter ihnen standen, die Schilde über sie gelegt. Und somit gab es kein Durchkommen von Pfeil und Bogen, von Speeren. Man musste schon richtig schwere Geschütze auffahren. Und so war jeder Soldat an einer bestimmten Stelle in der Formation und diese musste er innehalten, diese musste er bekleiden und nichts anderes. Und so ist es auch mit Soldaten im Dienst Christi. Ein Christ ist nie Einzelkämpfer. Stets sind andere Geschwister mit ihm. Andere Geschwister sind auf ihn angewiesen, er ist auf andere Geschwister angewiesen. Darum soll ein Christ seinen Dienst, wenn immer möglich, nie alleine tun, sondern immer in der Gemeinschaft verbunden sein. Das betrifft alle Bereiche von der Evangelisation über die Lehre bis zum praktischen Dienst, selbst im Gebet. In Matthäus 18, 19 lesen wir, weiter sage ich, also Jesus spricht, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Wo zwei übereinkommen. Auch die Jünger, die 70 Jünger und die 12 Apostel, sie wurden losgeschickt, nicht als Einzelkämpfer, sondern in Gruppen zu zweien. Allerdings widerspricht diese Handlungsweise unseren individualistischen orientierten Gesellschaft. Wir wollen alleine können. Doch wer meint, ein Christenleben ohne Gemeinde gestalten zu können, der lebt an Christus vorbei. Denn Jesus Christus identifiziert sich selbst mit der Gemeinde. Er ist das Haupt und so kann kein Teil im Leib Christi unabhängig existieren. Wenn du meinst, du kannst ohne Gemeinde auskommen, dann meinst du, du kannst ohne Christus auskommen. Und das funktioniert nicht. Wie die römischen Soldaten alleine nicht sehr kampfstark waren, so ist es auch in unserem Christenleben. Alleine sind wir nichts. Ein einsamer, egoistisch lebender Christ verfehlt somit auch seine Aufgabe und er verliert seine Kampfkraft. Jetzt verstehen wir, warum Paulus nun die Hausgemeinde erwähnt, die sich bei Philemon versammelt. Das Anliegen des Paulus betraf zwar rechtlich zuerst einmal Philemon, aber es ging eben auch die Gemeinde an. Dem Philemon gehörte Onesimus als Sklavenbesitzer. Aber die Gemeinde wurde ein neuer Bruder hinzugefügt, nämlich Onesimus. Auch sie mussten diesen Bruder in Liebe aufnehmen. Und vergessen wir nicht, wie familiär es damals in den Gemeinden zuging. Man war füreinander da. Paulus verwendet auch in dem Vers 2 den Begriff Ekklesia für Gemeinde oder Kirche. Und diese Formulierung deutet an, dass Philemon wohl nicht der einzige Hausbesitzer war, der eine Gemeinde beherbergte. Ansonsten hätte Paulus ja auch schreiben können an die Gemeinde in Kolossee. Aber was meint Paulus, wenn er von Ekklesia, von Gemeinde spricht? Heute wird eine Kirche oft mit einem Gebäude gleichgesetzt, in dem sich Menschen versammeln oder die eine bestimmte Form hat. Hier in Deutschland ist es, im Westen ist der Turm, und zumindest bei den katholischen Kirchen, und im Osten ist der Altar angebracht. Also so sind die meisten Kirchen, zumindest die älteren, ausgerichtet. Doch die Bibel kennt diese Definition nicht. Sie braucht den Begriff viel dynamischer. Manchmal wird Kirche oder auch Gemeinde als Begriff für alle Gläubigen weltweit aus allen Zeiten verwendet. Dann aber auch für eine Zukunft einzelner Gläubigen im Herrn. Dabei ist es egal, wo sich die Gemeinde trifft. Das kann ein Privathaus sein, es kann im Wald, am Fluss sein oder auch in der Öffentlichkeit. Viele Christen im Römischen Reich mussten sich in Privathäusern treffen und später sogar in Katakomben, weil sie verfolgt wurden. Und dabei können es 10, 100 oder auch 1000 Leute und mehr gewesen sein. Die Bibel lässt die genaue Form der Ortsgemeinde ganz bewusst offen. Denn Kirche ist unabhängig von den weltlichen Umständen. Eine Gemeinde in China funktioniert eben anders als eine Gemeinde in Europa. Und doch sind beides Gemeinden Christi. Weil die Gemeinde eben nicht von dieser Welt ist, sondern nur in dieser Welt, mit einem Auftrag versehen, sind die Ortsgemeinden in ihrer Form und Struktur unterschiedlich gestaltbar, nicht aber in ihrem Auftrag. Der hat Allgemeingültigkeit. Und da sind drei Punkte besonders festzustellen. Erstens, Dienst für Gott, nämlich Anbetung und Lob. Zweitens, Dienst an den Geschwistern, Lehre, Mahl des Herrn, Taufe, und auch Diakonie, also Hilfe untereinander. Und Dienst für die Welt, Evangelisation, Liebesdienste, Nachbarschaftshilfe, wie wir es auch nennen mögen. Und gemäß Apostelgeschichte 2,42 besteht die örtliche Versammlung der Gemeinde also in der Lehre, sprich Predigt, im Gebet und Lobpreis, im Abendmahl bzw. Mahl des Herrn und in der Gemeinschaft. Kirche ist ein Zusammensein in und mit Jesus Christus. Ein aktives Leben in der Gemeinschaft und kein passives Konsumieren. Kirche bedeutet gemeinsames Ausüben des Auftrags, den Jesus Christus uns gegeben hat. Eine Versammlung, auch wenn sie aus Christen besteht, ist deshalb keine Ekklesia, wenn diese Aufträge nicht wahrgenommen werden. Dann ist sie bestenfalls noch ein Verein mit frommen Teilnehmern, selbst wenn größtes soziales Engagement geleistet wird. Die Gemeinde existiert also immer da, wo eben genannte Dinge ausgeübt werden, und darum kann eine Gemeinde auch nicht durch staatliche Maßnahmen verboten werden. Man kann den Verein verbieten, ja, aber man kann nicht die Gemeinschaft untereinander verbieten. So kann jedoch die Gemeinde kann jedoch in ihrer Form und Organisation eingeschränkt werden und auch da zu Veränderungen gezwungen werden, zum Beispiel, wenn man sich trifft. Aber deshalb ist die Gemeinde hat immer noch an den Auftrag gebunden. Und die Gemeinde erfüllt diesen Auftrag seit 2000 Jahren immer wieder. Und wie sie es tut, da muss sie sich in gewissen Formen der Kultur anpassen. Aber der Auftrag ist klar, das, was ich gerade genannt habe. Gemeinde ist also überall dort, wo Christen sich versammeln im Herrn mit Blick auf ihn. Es ist kein Gebäude, es ist kein Verein und darum kann die Gemeinde auch in jeder politischen Situation bestehen. Der Kommunismus konnte sie nicht unterdrücken oder auflösen und die Verführung in unserer Welt wird es auch nicht schaffen. Es werden weniger sein, aber die Gemeinde wird bestehen. Und Philemon hat Gemeinde gelebt. Sein privates Haus wurde zum Ort der Ekklesia, in dem er gastfrei war und es allen zur Verfügung stellte. Überhaupt waren die Gemeinden zu dieser Zeit auf Privathäuser angewiesen, denn nur ein Privathaus bot auch die Möglichkeit zum gemeinsamen Mahl. Und weiter boten Privaträume auch einen gewissen Schutz vor Übergriffen, was an öffentlichen Orten, einer Synagoge, einem Marktplatz eben nicht so der Fall war. Auch heute können wir noch Privathäuser zur Verfügung stellen und somit die Gemeinde stärken. Wir haben das in den Hauskreisen gehabt. Wir können es auch in anderen Sachen haben, weil sie Anknüpfpunkte sind, wo man sich treffen kann außerhalb dieser Mauern, wo man Gemeinschaft haben kann. Und das Gemeinschaft und Gemeindeleben spielt sich eben nicht nur im Gemeindehaus ab. Das kann auch mal eine Gartenlaube sein, was auch immer, da wo sich die Menschen treffen, um Gott anzubeten und Dienst füreinander zu tun. Gemeinde ist dort, wo Gläubige leben. Paulus hat die Gemeinde in Philemons Haus als Briefempfänger eingeschlossen, weil es sich nicht nur um eine Privatangelegenheit handelte, sondern um einen Bruder im Herrn. Einen Bruder, der wie Philemon durch Paulus zum Glauben gekommen war. Und beide waren derselben Gnade teilhaftig geworden. Und das ist die Grundlage, auf der Paulus diesen Brief schreibt. Und das kommt auch im nächsten Vers zum Tragen. Gnade und Frieden Gottes, mein zweiter Punkt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Paulus fügt einen Segensgruß an. Und dieser Gruß gibt die Richtung und den Grundtenor vor des ganzen Briefes. Onesimus benötigt Gnade, da ihm rechtlich eine harte Strafe, ja sogar der Tod droht. Entflohene Sklaven durften getötet werden. Aber er benötigt auch Frieden und Wiederherstellung in der Beziehung zu Philemon. Die Grundlage dieser Gnade ist nicht etwa die Sympathie des Paulus zu Philemon. Die Grundlage dieser Gnade ist eine viel größere Gnade. Die Gnade Gottes, die in Jesus Christus offenbar wurde, die selbst im Gefängnis noch wirksam und real ist und die Gott allen Menschen zuteil werden lassen will. Wie Onesimus dem Philemon entflohen war, so haben sich eigentlich alle Menschen von Gott abgewandt und sich gegen ihn gewandt, ihrem Schöpfer. Wir haben uns alle aufgelehnt gegen Gott, den Allmächtigen. Aber die Bibel nennt diese Auflehnung Sünde. Und daraus folgen auch alle anderen Taten, Worte und Gedanken, die Sünden sind. Es ist eben eine Folge der Auflehnung gegen Gott. Jeder Mensch hat, wie Onesimus, vor Gott eine harte Strafe verdient. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6,23a. Doch Gott ist gnädig. Er hat Jesus Christus gesandt, der für unsere Sünden bezahlt und einsteht. Das wird besonders deutlich in dem Lied Sein Kleid für meins. Als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich nur, ja, mehr war nicht. Und mir standen die Tränen im Auge. Jesus Christus hat alle Schuld getragen. Nicht nur die Großen oder die Kleinen oder irgendwas dazwischen. Alle Schuld. Von der kleinsten Lüge bis zum größten Völkermord. Ja, sogar bis zu dem Mord an ihn. Und darum ist auch die Gerechtigkeit Gottes möglich. Nur dadurch kann ein Freispruch uns gegenüber erfolgen. Und im Epheserbrief wird dies so schön beschrieben. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Diese Gnade bietet Gott jedem an, ohne dass die Menschen dafür bezahlen müssen und es auch gar nicht könnten. Und das ist keine billige Gnade. Gott lässt sich diese Gnade Gewaltiges kosten, denn am Kreuz hat er diese Gnade für uns eindrücklich erwirkt, indem Jesus, Gottes Sohn, selbst Gott, schuldlos, stellvertretend die Strafe für uns alle auf sich genommen hat. Darum ist ohne Gnade und Frieden, welche von Gott kommen, kein Frieden in dieser Welt möglich. Auch kein Frieden zwischen Christen. So steht die Bitte des Paulus eben auf der Grundlage einer viel größeren Gnade. Darum bittet Paulus hier um die Gnade und den Frieden von Jesus Christus selbst. Er wünscht anstelle menschlicher, göttlicher, vollkommene Gnade. Denn menschliche Gnade ist immer unvollkommen. Und das ist bedeutend, denn wenn wir zum Hauptteil des Briefes kommen werden, denn nur diese Gnade hat die Macht, im Menschen wirklich etwas zu verändern. Diese Gnade ist das Fundament von wahrem Frieden. Auf der Gewissheit und Realität dieser Gnade beruht der ganze Philemonbrief. Auf einer Gnade, die immer wieder zum eigenen gnädigen Handeln führen soll und immer wieder den Frieden zu den Mitmenschen sucht, weil sie eine viel größere Gnade ist, als die jemals von Menschen geübt werden kann. Echte Gnade sucht man im Römischen Reich eigentlich vergebens. Der sogenannte Pax Romana, der römische Frieden, brachte nur oberflächlich Frieden. Und mit Gnade wurden vorwiegend Begnadigungen von Gladiatoren in der Arena verbunden. Eine Gnade, die bis zu dem nächsten Kampf reichte. Allein das Evangelium kann durch die Gnade Gottes wahren Frieden bringen. Es gibt keinen beständigen Frieden ohne Gnade Gottes. Aufgrund dieser selbsterfahrenen Gnade kann auch Vergebung geübt werden. Denn sonst wäre ich dazu gar nicht in der Lage. Und das hat Jesus Christus am Kreuz selbst vorgelebt. Lukas 23, 34. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Was bei der Kreuzigung Jesu geschah, das ist der Startpunkt für wahren Frieden miteinander. An diesem Kreuz spielt weder Sklave noch Freier eine Rolle. Allein jedoch die Gnade, welche Gott jedem einzelnen Menschen als seinem Geschöpf zusprechen will. Diese Gnade bewendet auch die Kluft zwischen dem reichen Philemon und dem Sklaven Onesimus und dem Missionar Paulus. Der Brief beginnt mit einer wichtigen Erkenntnis, dass ohne Gnade alles vergebens wäre. Paulus, Philemon, Onesimus, aber auch wir stehen in derselben Gnade. Diese Gnade, die auch heute noch wirksam ist, welche auch heute noch die Macht hat, die Gebundenheit der Sünde zu durchbrechen und in eine viel bessere Gebundenheit führt, die Gebundenheit an den liebenden und vollkommenen Herrn Jesus Christus, zur wahren Freiheit und wahrem Frieden. Paulus, der Gebundene an Christi Jesu, wusste, dass er kein einsamer Streiter war, weil er mit der Gemeinde Christi, der Gemeinschaft der Allergläubigen, an den Herrn verbunden ist und war. Gemeinde Christi ist dort, wo Gläubige leben und ihren Glauben an den Herrn Jesus durch Taten gemeinsam ausleben. Gemeinde Christi definiert sich nicht durch ein besonderes Gebäude, besondere Ordnungen oder einen besonderen Namen, sondern durch den Auftrag Christi an die Gemeinde. Lehre, Gebet, Lobpreis, Mahl halten, das Mahl des Herrn halten und die Gemeinschaft der Gläubigen. Und damit wir dies auch zur Ehre Gottes tun können, brauchen wir Frieden untereinander. Und dieser Frieden kommt aus der Gnade Gottes. Denn ohne Gnade und Frieden, welchen von Gott selbst kommen, ist kein Frieden in dieser Welt möglich. auch kein Frieden zwischen Christen. Erkenne die Gnade Gottes, denn ohne sie ist alles vergebens. Amen. Wir wollen noch einmal gemeinsam beten. Großallmächtiger Gott, wie viel ist deine Gnade wert? Sie ist alles, denn ohne sie bräuchten wir gar nicht weiterleben. Wir wären verdammt für die Hölle und wir hätten es verdient. Und du hast uns diese Gnade geschenkt, aus Liebe zu uns Menschen. Du, Herr Jesus, hast diese Gnade gewirkt, denn der Gerechtigkeit Gottes wurde Genüge getan, weil du als Sündloser für uns am Kreuz gestorben bist. Du hast bezahlt, was wir nie hätten bezahlen können. Du hast das alles auf dich genommen, selbst die Gottesferne, die Gottverlassenheit. Herr, wir sind dir so dankbar. Hilf, dass sich unser Dank auch in unseren Taten ausdrückt, indem wir dich anbeten, indem wir deinen Auftrag an uns erfüllen, alle Menschen zu Jüngern zu machen, auf dass die Gemeinde größer wird und wächst. Dass wir aber auch geistig wachsen, indem wir dein Wort predigen, dein Wort ausstreuen und darin wachsen. Deine Liebe, Herr Jesus, ist so wunderbar, so groß. Wir können es nicht erfassen, aber wir dürfen Teil daran haben. Danke dafür. Amen.